Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen zur Sendung Aus der jüdischen Welt im Deutschlandfunk Kultur. Die deutschen Nationalsozialisten ließen vor dem Zweiten Weltkrieg jüdische Kinder in sogenannten Kindertransporten nach Großbritannien fliehen. Dadurch entgingen sie Verfolgung und Tod. Doch die Kinder mussten ihre Familien zurücklassen und konnten in ihrem spärlichen Gepäck nur wenige Erinnerungsstücke mitnehmen, wie Jutta Dick, Direktorin vom Berend-Lehmann-Museum in Halberstadt, betont.
Die Mutter hat eben ein gutes Stück Seife mit eingepackt auf dem Weg in den Kindertransport, was er nie benutzt hat. Der Vater praktisches, wie ein Fahrtenmesser und Feldbesteck. Und der Rabbiner hat ihm noch ein Gebetbuch mitgegeben.
Wem diese Gegenstände gehörten, erfahren Sie gleich. Als letzte Möglichkeit zur Flucht vor den Nationalsozialisten wurden einige jüdische Kinder per Zug und Dampfschiff nach England gebracht. Für viele von ihnen war das der Abschied von ihren Familien und der Heimat. Gerald Bayroth, selbst Kind einer so Überlebenden, gibt ihnen einen kurzen Überblick über die Kindertransporte.
The plight of Jewish children driven from Germany has stirred the sympathy and conscience of the rest of the world.
Die Flucht jüdischer Kinder aus Deutschland hat das Mitgefühl und Gewissen der restlichen Welt aufgerüttelt. Hier kommt die erste Gruppe in Harwich an. Jedes Kind hat ein Schild mit einem Bild und seinen Personalien. Viele von ihnen wissen nichts über ihre Eltern, auch nicht über ihre Religion.
Berichtet die englische Wochenschau ein paar Tage nach der Ankunft der ersten deutsch-jüdischen Kinder am 2. Dezember 1938. Heranwachsende zwischen 5 und 17 Jahren durften einreisen. 200 deutsch-jüdische Kinder gehörten zum Transport mit dem Dampfschiff namens Prag. Die Times schreibt am Tag nach der Ankunft über die Kinder:
Etwa die Hälfte von ihnen kommt aus einem Waisenhaus in Berlin, das niedergebrannt wurde. Die anderen stammen aus der Gegend von Hamburg. Die meisten Kinder erhielten erst 24 Stunden vor der Abfahrt Nachricht und durften nur eine Reichsmark und zwei Taschen mitbringen.
Weiter weiß die Times zu berichten, dass die Kinder vorübergehend in ein Ferienlager gebracht werden und dann in Gastfamilien. Die britische Öffentlichkeit war aufgeschreckt vom Schicksal der deutschen Juden, besonders von den Berichten über die sogenannte Reichskristallnacht, über niedergebrannte Synagogen und Kinderheime. Nicht einmal ein Monat war vergangen von den Pogromen im November bis zur Ankunft der ersten Kinder in England. Die Historikerin Rebecca Göpfert ist Autorin des Buches »Der jüdische Kindertransport von Deutschland nach England 1938-1939«.
In Zeiten, in denen es keine E-Mails gab, kein Fax, nur sehr, sehr kompliziert eine Telefonleitung aufgebaut werden konnte, wurden die Listen zusammengestellt, wurden Gasteltern gefunden, wurden die Zugtickets gebucht, wurde ein Transitvisum für die Niederlande erreicht. Das finde ich ungeheuerlich.
5 Tage nach den Novemberpogromen in Deutschland sprachen Vertreter des Council of German Jewry, dem Rat der deutschen Juden, bei Premierminister Chamberlain vor. Ihr Vorschlag, deutsch-jüdische Kinder ins Land zu lassen. Ein entsprechendes Gesetz wurde vom Unterhaus gebilligt. Nur Kinder und Jugendliche durften einreisen, keine Erwachsenen. Mehrmals hatten Abgeordnete während der Parlamentsdebatten gefragt, wie lange die Kinder denn bleiben sollten und ob sie nicht mit Briten auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren würden. Die Regierungsvertreter betonten, dass die Kinder nur zu Bildungs- und Ausbildungszwecken im Land bleiben durften, auf keinen Fall zum Arbeiten. Die jüdische Gemeinde verteilte eine Broschüre mit Verhaltensmaßregeln für den Aufenthalt im Königreich.
Sprechen Sie nicht Deutsch in den Straßen, in Verkehrsmitteln oder sonst in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel in Restaurants. Sprechen Sie lieber stockend Englisch als fließend Deutsch. Und sprechen Sie nicht laut. Der Engländer legt Bescheidenheit sowie ruhigen Manieren die größte Wichtigkeit bei. Bei Gesprächen sind ihm bescheidene Angaben lieber als Übertreibungen. Er schätzt gute Manieren bedeutend höher ein als alle Zeichen von Reichtum.
Bis zum Kriegsausbruch am 1. September 1939 kamen fast ununterbrochen Kindertransporte nach England. Aus den geplanten 5.000 jungen Flüchtlingen wurden etwa 10.000. Sie wurden in Familien und Kinderheime verteilt. Nach dem Krieg mussten die meisten Kinder feststellen, dass ihre Eltern während der Shoah ermordet worden waren. Viele Kinder blieben in England, viele zogen zu entfernten Verwandten in die USA. Noch heute nennen sich die Überlebenden The Kinder. In Großbritannien und in den USA ist ihr Schicksal wesentlich mehr im öffentlichen Bewusstsein als in Deutschland. Es gibt regelmäßige Treffen der Kinder, deren Initiatorin Bertha Leverton von der Queen geadelt wurde. Eine Dokumentation über die Transporte hat in den USA im Jahr 2000 den Oscar bekommen.
Im August vor 80 Jahren war es in letzter Minute nur noch einigen Kindern möglich, das Land mit den Kindertransporten zu verlassen. Denn als Deutschland am 1. September 1939 in Polen einmarschierte, waren auch die Grenzen für die jüdischen Auswandernden endgültig abgeriegelt. Sebastian Mantai hat mit einem Überlebenden dieses Transports gesprochen, der in England eine neue Heimat gefunden hat und Brücken baute nach Israel und Deutschland.
John Edelnand ist ein kleiner, freundlicher Mann, der einem auf den ersten Blick sympathisch ist. Sein Vater stammt aus Russland und gerät im Ersten Weltkrieg in deutsche Kriegsgefangenschaft nach Quedlinburg im Harz. Er verliebt sich dort und heiratet in eine jüdische Familie nach Halberstadt. Seinen Lebensunterhalt verdient er als Uhrenmacher, wie sich die gebürtige Halberstädterin Judith Biran noch heute in Tel Aviv erinnert. Ihre Familie war Stammkunde bei Edelnands.
In einer Familie, unsere, mit 6 Kindern, ist immer was mit Uhren gewesen. Ja. Runtergefallene. Immer waren wir ein ständiger Obhut bei Edelnand, der unsere Uhren immer repariert hat.
Für Sally, wie John Edelnand damals heißt, ist die Zeit in Halberstadt eine ganz normale Kindheit. Obgleich er schon bald spürt, dass er zunehmend auch als Kind ausgeschlossen wird.
Wenn ich zur Synagoge gegangen bin mit meinem Großvater, da war immer die Hitlerjugend da und haben dann Steine auf uns geworfen. Und ich wollte irgendetwas machen und mein Großvater sagte, nichts, Junge, tue nichts, lass das nur, wie es ist. Nämlich, wenn du etwas tust, dann wird es noch schlimmer.
Als Kind kann er das nicht verstehen. Mancher seiner nichtjüdischen Freunde hält trotzdem zu ihm, wie John später erzählt.
Schon als ich dann 10 Jahre alt war, da wollte ich mir mal ein Eis kaufen, habe ich da 10 Pfennig gehabt. Und dann ging ich dann in das Geschäft und über die Tür war, Juden sind hier unerwünscht. Aber ich habe nicht jüdisch ausgesehen, gehe ich da rein und die Frau schaut mich an und sagt, es tut mir leid, wir bedienen keine Juden. Okay, bin ich dann rausgegangen und mein Freund, der war ein Deutscher, nicht jüdisch, und sag ihm, weißt du, ich will so unbedingt, das Wetter war so schön, ein Eis kaufen, aber kann ich nicht bekommen. Da sagt er, ich hol dir das. Und dann ist er dann reingegangen, hat eins rausgenommen und sagte so, was bekomme ich dafür? Ich sage, ich kannst du mitlutschen. Und da haben wir zwei dann zusammen gelutscht, das Eis.
Doch diese Solidarität im Kleinen kann nicht mehr über die wachsende Ausgrenzung der deutschen Juden hinwegtäuschen. Eine Auswanderung ist für viele ab 1938 kaum noch möglich, da viele Länder ihre Grenzen für Juden schließen. Nur Großbritannien reagiert auf die Novemberpogrome und ermöglicht eine vorübergehende Aufnahme von jüdischen Kindern und Jugendlichen. Der aus Magdeburg stammende Ari Händler arbeitet bis 1938 für das Palästinaamt in Berlin und setzt alles daran, Visa für deutsche Juden zu organisieren. Doch nach der Pogromnacht erhält er in Jerusalem eine Warnung und kann nicht mehr zurück. Er reist daraufhin nach London und organisiert von dort die Unterbringung von jüdischen Kindern und Jugendlichen.
Mir ist gelungen, mehr und mehr junge Leute aus Deutschland herauszuziehen, noch bevor der Krieg ausbrach, und sie nach England zu bringen. Und wir haben verschiedene große Plätze gefunden, wo wir diese jungen Leute haben lernen lassen, arbeiten lassen, dass sie hier normal leben konnten. War nicht immer leicht.
Unter den Kindern befindet sich auch Sally Edelnand. Seine Eltern schicken ihn im Sommer 1939, kurz vor Kriegsausbruch, mit einem der letzten Kindertransporte nach England. Die Kinder dürfen nur wenige Sachen mitnehmen.
Kleinigkeiten, so ein Anzughänger, nicht Kleidergeschäft, Reichenbach und auch ein großes Stück Seife, meine Mutti hat ihn reingepackt, damit ich schön sauber bleiben kann. Und so eine Sachen. Und ein Besteck aus Aluminium oder Stahl, dass mein Vater reingedacht hat, wenn du irgendwo hingehst zu essen, da hast du ein Besteck zu essen. Das wurde auch eingepackt.
Am Arm trägt er damals eine silberne Uhr, die sein Vater gemacht hat. Es ist das einzige Familienerbstück, das ihn begleitet. Um aufsehenerregende Abschiedsszenen zu vermeiden, wird den Eltern von den deutschen Behörden verboten, den Bahnsteig mit den Kindern zu betreten.
Also ich kann mich nicht mehr erinnern, dass die Eltern mich zum Bahnhof gebracht haben und dass ich auf Wiedersehen gesagt habe.
Der Zug fährt bis nach Hoek van Holland, von wo die Kinder aus mit dem Schiff nach England übersetzen. Sally zieht zu einer Tante, die in Leicester wohnt. Er schlägt sich durch und bekommt eines Tages die Chance, in einem Uhrenmachergeschäft zu arbeiten. Seine Eltern sind stolz, dass ihr Sohn Sally, der sich in England John nennt, in die Fußstapfen des Vaters tritt. In ihrem Brief vom 7. November 1941 schreibt die Mutter:
Mein lieber Sally, deinen Brief haben wir erhalten und uns sehr darüber gefreut, dass du gesund und munter bist und dir die Arbeit Spaß macht. Auch uns geht es gut und wir sind Gott sei Dank alle gesund, brauchst du um uns keine Sorgen zu machen. Dass du Uhren reparierst, wundert mich nicht, denn wenn der Vater Fischer ist, gucken die Kinder ins Wasser. Nun bleib hübsch gesund und lass recht bald von dir hören. Sei herzlichst von uns allen gegrüßt und tausendmal geküsst von deinen lieben Eltern und Idchen.
Die Schwester Ida und die Eltern werden am 12. April 1942 in das Warschauer Ghetto deportiert. Dort verliert sich ihre Spur. John ist nun auf sich alleine gestellt. Er ist fleißig, arbeitet und lernt viel, sodass ihn sein Chef Frank Cohen in einem neuen Laden in Luton als Manager einstellt. Doch Cohen übernimmt sich und geht pleite. Für John Edelnand ist das die Chance. Der junge Mann kauft den Laden und zieht dort mit seiner Frau ein. 1948 wird er britischer Staatsbürger. Bis zu seiner Pensionierung arbeitet Edelnand als erfolgreicher Geschäftsmann in Luton und führt das größte Uhren- und Juweliergeschäft in Bedfordshire. In dieser Zeit reist er auch das erste Mal in seine Geburtsstadt nach Halberstadt in die DDR.
Das muss ich sagen, also als ich zum ersten Mal nach Halberstadt kam, das war vor der Wende, das war sehr traurig für mich, nämlich da die Erinnerungen waren noch ziemlich frisch. Wenn ich so bei der Wilhelmstraße da vorbeigefahren bin und habe das Haus gesehen, wo wir gewohnt haben, ja, das war nicht so. Oder? Westendorf, wo die jüdische Schule war, wo ich auch war, ja, das war traurig. Aber ich muss sagen, um ganz ehrlich zu sein, dass die Leute, die waren so gut mir entgegengekommen. Also die waren so freundlich, als ob wir eine Familie wären.
Diese Gastfreundschaft der Halberstädter prägt John Edelnand. Nach der Wende führt ihn wieder der Weg in seine alte Heimat. Dem jüdischen Berend-Lehmann-Museum in Halberstadt hat er alle Dinge übergeben, die er mit dem Kindertransport mitgenommen hatte. Vieles davon hat er nie angerührt. Das ging vielen Kindern so, erzählt Museumsdirektorin Jutta Dick, und zeigt auf eine Schachtel.
John Edelnand hat uns diese Schachtel übergeben und die Mutter hat ihm ein gutes Stück Seife mit eingepackt auf dem Weg in den Kindertransport, was er nie benutzt hat. Der Vater praktisches wie ein Fahrtenmesser und Feldbesteck und der Rabbiner hat ihm noch ein Gebetbuch mitgegeben. Und das sind alles so die Schachteln, die Überlebende, die mit Kindertransporten noch aus Deutschland rausgekommen sind, ja, wie es die Amerikaner so schön sagen, eher im Closet haben, irgendwo weit hinten im Schrank. Und so weit hinten ist es auch im Gedächtnis.
Die silberne Uhr des Vaters, die John kurz vor seiner Abreise mit dem Kindertransport bekommen hatte, kehrt aber nicht wieder nach Halberstadt zurück.
Die ist jetzt in Israel, nämlich ein Familienmitglied. Er ist auch mit Uhren entworfen. Und diese Uhr, die mein Vater hergestellt hat, habe ich dann ihm geschenkt, dass er das weitermachen kann.
John Edelnand, der selbst keine Kinder hat, ist besonders stolz auf seinen Großneffen Itai Neu, der heute in Jaffa in Israel lebt. In der Altstadt hat er sein eigenes Uhrenatelier eröffnet, während sich draußen durch die Gassen Touristenscharen schieben, designt Itai hier an ganz modernen Uhren.
Als ich vor 10 Jahren den Art und Design Prize in Israel bekommen habe, schickte ich John einen Katalog von der Ausstellung im Israel Museum. Er war sehr glücklich darüber und erzählte, dass sein Vater auch ein Uhrenmacher war. Das war das erste Mal, dass ich davon erfuhr und ich war sehr glücklich. Und er erzählte, wie er die Uhr bekam, als er von Deutschland nach England floh, und schenkte mir die Uhr, damit ich die Tradition der Familie am Leben halte.
Tradition of the family.
Die Silberuhr aus Edelnans Uhrmacherbetrieb hat bei Itai Neu einen Ehrenplatz. Daneben steht ein gerahmtes Bild mit Israel Edelnand in seiner Halberstädter Uhrmacherwerkstatt aus einer Zeit, als die Juden in Deutschland noch keine Verfolgung fürchten mussten. Dass die Erinnerung an die Edelnands heute in Israel lebendig gehalten wird, ist für den fast 95-jährigen John Edelnand, der mit dem Kindertransport den Nazis entkam, ein spätes Happy End.
Das war die Sendung Aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und ein schönes Wochenende.